der Betrachtung der Psalmen an dem Psalm 23. Es ist einer der beliebtesten Psalmen. Es ist auch einer der bekanntesten Psalmen. Und deshalb darf eine Betrachtung über die Psalmen ja nicht ohne Psalm 23 sein. Ich lese einmal aus der Luther-Übersetzung, weil wo die meisten ihn als solchen am besten kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der wunderbare Psalm, der schon vielen Millionen im Laufe der Zeit Trost gegeben hat. Ich selber verwende ihn immer gern an Bett von Schwerkranken oder von Sterbenden, aber auch als mutmachendes Wort für einen, der etwas älter geworden ist und nun in die Zukunft schaut. Ein Psalm Davids, der wirklich so uns in sein Herz hineinblicken lässt. Wissen Sie, wer die Bibel nicht so kennt und den Herrn Jesus nicht kennt, der wird sagen, schon wieder heile Welt. Bei dem David, da geht alles so gut. Der ist voller Zuversicht. In diesem Psalm keine Anklage, in diesem Psalm keine Angst, in diesem Psalm alles nur voller Hoffnung, voller Freude und voller Friede. Dann kann heute einer sagen, wenn er den Psalm liest, ja, wo ist denn diese Zeit? Von wegen, mir wird nichts mangeln. Und wo sind denn die grünen Auen und das frische Wasser? Und er ist bei mir, was kann ich denn mit dem anfangen? Ja, man muss schon eben ein Vertrauen zu diesem Herrn haben, dass man so reden kann, wie es David getan hat. Der Psalm ist so bekannt, dass ich nur nicht alle Dinge ansprechen brauche und auch nicht kann in dieser Zeit. Aber ich möchte einmal einige besondere Dinge, die mir aufgefallen sind, sagen. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Das ist gewissermaßen das Programm des Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Lieben diese sechs Worte, die fünf Worte sind sogar nur, die sagen wir so schnell dahin. Aber wissen wir, was das bedeutet, wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte? Wen meint er denn da mit dem Herrn? Nun, David wusste, dass er einen Herrn hat. Und dieser Herr, das war der heilige, ewige Gott Israels. Wir dürfen sagen, es ist auch der Herr Jesus Christus. Denn dieser Psalm ist auch ein prophetischer Psalm, wieder ganz klar im Blick auf unseren Herrn. So dürfen auch wir bei der Betrachtung dieses Psalms daran denken, wir haben es mit dem heiligen, ewigen Gott zu tun und wir haben es, weil sein Sohn droben in der Herrlichkeit ist, mit ihm zu tun. Und die Heilige Schrift sagt, dass Gott und der Sohn nicht mehr in Tempeln mit Händen gemacht wohnt, sondern in den Herzen der Gläubigen und Demütigen. Paulus drückt es so aus, der Reichtum des Geheimnisses ist Christus in uns. Und da spüren wir schon etwas von dieser Glaubenszuversicht des David, der Herr ist mein Hirte. Das ist nämlich ganz erstaunlich, wenn wir denken, dass David im Grunde genommen der große Hirte war. Er ist der Königshirte Israels. Und ihr Lieben, wenn wir einmal seine Geschichte genau nachlesen in der Heiligen Schrift, im Jahre 1000 vor Christus, vor der Geburt, war das Volk Israel in einem Zustand wie vorher nie zuvor und nachher nie mehr danach. Es war die Blütezeit, die Zeit Davids. Es kam dann noch eine Zeit mit Salomo, da ging es auch noch ganz gut, aber dann ging es abwärts, und zwar sehr, sehr abwärts. So dass man eigentlich meinen könnte, der David ist überzeugt, ich bin schon der gute Hirte für Israel. Und er kannte sich ja auch aus. Er stammte aus einer Hirtenfamilie, Isai, sein Vater war ein Hirte. Und David war auch ein Hirte. Wir wissen, dass er mit 19 Jahren schon die Herden seines Vaters weiden musste. Und wir wissen, dass er einmal einen jungen Löwen zerrissen hat. Ihr Lieben, bei uns hat der Hirte heute so ein bisschen etwas, ich möchte einmal sagen, Romantisches an sich. Und ich schaue mir gerne so das Treiben eines Hirten an. Man sieht es ja nicht mehr so oft, aber bei uns im Westerwald wundere ich mich immer und freue mich immer, dass da doch verhältnismäßig viele Herden noch durchziehen. Und wenn ich so mit dem Auto durchfahre und ich sehe eine so große, schöne Herde von Schafen, das finde ich immer irgendwie schön. Ist noch ein Stück so heile Welt. Der Hirte. Aber wenn man sich einmal mit ihnen unterhält, dann merkt man, das sind Realisten. Das sind keine Schwärmer. Die haben es mit den Unbillen der Natur zu tun. Und sie tragen auch eine große Verantwortung. Wenn es auch nicht ganz mehr so ist, wie es in Israel war. Ich war ja auch schon 5-mal in Israel und habe dort die Herden so gesehen. Da musste man sagen, dort Hirte zu sein, das war natürlich nicht so ganz einfach. Erstens mal viel Steine gab es und wenig Brot und wenig Gras. Und vor allen Dingen gab es dort auch noch tatsächlich wilde Tiere. Leoparden laufen da noch in der freien Wildbahn rum. Sie sind allerdings scheu und greifen niemand an, da braucht man keine Angst zu haben. Aber zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit auch Davids, da war das Hirtentum eine sehr beschwerliche Sache. Und wir denken ja auch an die Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, auf dem Hirtenfeld dort bei Bethlehem, das waren die armen Leute damals, die schwer arbeiten mussten. All das hat der David sehr wohl in seinem Herzen. Aber er sagt, wenn ich jetzt auf meinen Herrn blicke, dann bin ich eben nicht mehr der erfahrene Hirte, sondern dann bin ich das bedürftige Schäflein. Und ihr Lieben, ich habe nachher vor, mit euch ein Lied zu singen, was vielleicht auch etwas eigenartig ist. Und das Liedlein heißt, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin. Wisst ihr, da gibt es Leute, die lächeln jetzt über uns. Und die sagen, naja, die Leute haben halt im Leben irgendwas versäumt. Wir halten es mit dem James Bond, wir halten es mit den Krimis und mit den Horrorfilmen und wir lesen wieder den Potter, der neu aufgetaucht ist. Das ist unsere Welt. Aber ihr Lieben, wie arm sind eigentlich diese Leute? Ihnen wird einmal alles vergehen. Sie können nicht singen, du bist meine Zuversicht. Und sie können nicht mit David sagen, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das ist schon ein Unterschied, ob man sein Leben vertut, ob man sein Leben ichbezogen lebt, und dann keine Hoffnung hat. David hatte diese Hoffnung in seinem Herzen. Er wusste, ich habe einen Herrn. Ja, das hat er noch nicht einmal gesagt. Er sagte, es ist mein Herr. Seht ihr, das ist der erste Schritt, den wir hier besonders beachten sollten. Es ist schön, wenn man den 23. Psalm hört, von seiner Lyrik her, von seiner Dichtkunst her. Vielleicht ist er auch vertont worden. Aber man muss beachten, es genügt nicht, dass man weiß, der Herr, sagt David, ist mein Hirte. Sondern es kommt darauf an, dass wir es so auch sagen können. Der Herr ist mein Hirte. Denn ich sage es oft einmal in der Evangelisation, in der Aussprache, nachdem ich das Evangelium verkündigt habe und es kommt jemand zur Aussprache, da sage ich ihm immer, hast du jetzt verstanden, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Dann kann es oft sein, dass er sagt, ja, das weiß ich schon lange. Dann sage ich aber, hast du einmal begriffen und im Glauben angenommen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Dass du sagen kannst, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Lieben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, das ist eine historische Tatsache. Aber dass er für meine Sünden gestorben ist und für deine Sünden, das muss man im Glauben annehmen und im Glauben erfassen. Sonst hat man's nicht. Und so konnte David von sich aus sagen, der Herr ist nicht nur der Hirte von Israel, das ist er auch. Aber er kann sagen, der Herr ist mein Hirte. Das kommt so oft zum Ausdruck. Der gute Hirte sorgt für mich. Er sagt auch nicht, der gute Hirte, der sorgt schon irgendwie dafür. Ihr lieben Schäflein haben es nicht so ganz einfach. Man sagt oft einmal, du dummes Schaf. Ein Schaf ist nicht dumm, aber es hat eine Eigenschaft, die ihm manchmal zum Verhängnis werden kann. Schafe haben kein Orientierungsvermögen. Ein Hund und eine Katze, Brieftauben, die können hunderte von Kilometern weggeschickt werden, die kommen immer wieder zurück. Und wenn ein Hundebesitzer seinen Hund verkaufen will, dann kann es passieren, dass der nach Tagen wieder zurückkommt. Die finden den Weg zurück. Das ist bei dem Schaf nicht der Fall. Wenn sie sich verirren, dann haben sie keine Orientierung mehr. Deshalb brauchen Schafe in besonderer Weise einen Hirten, der für sie sorgt. Und wenn sie das nicht haben, dann gehen sie irre und gehen verloren. Ich denke an einen Bericht, wenn man ins Engadin fährt, auf der Höhe, den großen Pass, der Juliopass, da waren auch die Schafe auf der Weide. Und dann kam plötzlich, das kommt im Gebirge öfter einmal vor, ein heftiger Schneesturm. Und diese vielen Herden, die dort waren, die wurden sehr unruhig. Es hat auch noch geblitzt. Und Schafe sind ängstliche Naturen. Sie sind keine Kämpfernaturen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Schaf wie ein schwerer Hund, wie ein Kampfhund jemand angefallen hat. Vor Schafen braucht man keine Angst zu haben. Und dann habe ich gehört, dass es da verschiedene Typen der Hirten gab. Die einen, die haben gesagt, naja, sind wieder so und so viel verloren, stürzen den Felsen runter, aber sie sind ja nicht meine Schafe, dann muss halt der Besitzer wieder schauen, wie er mit der Versicherung zurechtkommt. Ich kann die Schafe jetzt nicht alle zusammenhalten. Aber da waren Hirten, die wirklich Hirten waren und die stellten sich schnell auf einen Stein, auf eine Erhöhung und schrien nun ganz laut und redeten mit ihren Schafen. Und dann durften sie erlesen, was der Herr Jesus gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Die haben sich nämlich dann, als sie die Stimme des guten Hirten vernommen haben und gemerkt haben, jetzt wird's gefährlich, jetzt wird's neblig, haben sich um ihn versammelt und er hat sie alle wohlgeborgen heimgebracht. Hirte zu sein ist eine große Verantwortung, aber Schaf zu sein auch. Ein Schäflein muss eben gehorchen. Und so kann David von sich aus sagen, er sorgt für mich. Er führt mich auf grüne Auen und zu frischen Wassern. Es gibt ja auch dieses schöne Buch von Keller, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ja weit bekannt. Da heißt es, Psalm 23 in Bezug, im Blick auf einen Fachmann. Er war selber Schafzüchter und er schreibt ja nun alles ganz genau, wie das geht. Wir stellen uns das so einfach vor. Aber David wusste, Schafe brauchen grüne Auen. Die brauchen immer was zu fressen. Und so eine Schafherde, ihr lieben Leute, die fressen ganz schön was weg. Deshalb muss auch die Schafherde dauernd unterwegs sein. Die können keine 3 Wochen auf einem Platz sein, da kriegen sie nämlich nichts mehr zu fressen. Nach dem 2., 3. Tag ist schon vorbei, müssen sie weiterziehen. Und außerdem brauchen sie auch Wasser. Das findet man auch nicht überall. Also ist es die Verantwortung des guten Hirten, dass die Schafe Weide finden und dass sie frisches Wasser haben. Das alles fasst der Psalmist so schön zusammen. Grüne Auen, frisches Wasser. Mir wird nichts mangeln. Ich möchte einmal so fragen, meine lieben Zuhörer, wie fassen Sie denn das Wort jetzt auf, wenn David so sagen kann, mir wird nichts mangeln? Haben Sie da nicht auch ein bisschen den Eindruck, dass Sie das nicht so ohne weiteres sagen könnten? Denken wir an viele Krankheitsnöte, die uns zurzeit bewegen. Denken wir an manche unserer Kinder oder Enkelkinder oder an Verwandte, bei denen man merkt, da ist Sorge und Not, vielleicht auch Arbeitslosigkeit, vielleicht auch manches Unglück und Geschehen. David kann so richtig still sagen, mir wird nichts mangeln. Lieben, warum denn? Weil er sich in die Stille führen lässt. Gott hat ihn auch in die Stille geführt. Und es könnte sein, dass er vielleicht, als er diesen Psalm geschrieben hat, vielleicht auf der Flucht war auch schon. Und wir wissen, dass er unter Absalom sehr große Not erlitten hat, wie er manchmal in der Wüste war. Aber das eine hat ihn nicht verlassen. Ich vertraue auf meinen Herrn. Und er ist meine Zuversicht. Und deshalb hat er nicht geklagt und nicht gejammert, sondern gesagt, mir wird nichts mangeln. Lieben, durch Klagen und durch Jammern wird kein Zustand besser, sondern immer schlechter. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Aber die Zweifel, die kommen vom Teufel. Er möchte uns klar machen, dass man so die Welt nicht sehen kann und dass man so das Wort Gottes nicht annehmen kann. Und wenn David vor 3000 Jahren das geschrieben hat, mir wird nichts mangeln, das kann ich nicht einfach so übernehmen, weil bei mir eben Mangel ist. Lieben, jetzt dürfen wir einen Sprung wieder ins Neue Testament tun. Und da finden wir ja nun den guten Hirten. Der Herr Jesus hatte das auf sich bezogen. Ich bin der gute Hirte, sagte er. Ich bin es. Und ich kenne die meinen. Ich bin bekannt von den meinen. Und ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Ich, der gute Hirte, bin gekommen, dass sie ein Leben im Überfluss haben. Und das gilt uns. Und das dürfen wir ganz so persönlich annehmen. Wenn es uns an irgendetwas mangelt, dann sagt Jakobus, dann bittet doch. Wenn es euch um Weisheit mangelt, dann bittet doch. Und es wird euch gegeben werden. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopfet an, dann wird euch aufgetan. Lieben, das sind alles Worte, die natürlich schon alt sind, Jahrtausende alt sind. Aber das Wunder des Wortes Gottes ist eben das, dass es lebendig ist. Und dass wir es selber im Glauben annehmen sollen, annehmen dürfen, dass der Herr es in unserem Leben verwirklichen will. Und das ist das Schöne bei dem Psalmen, das ist das Schöne am ganzen Wort Gottes, dass wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Und wenn man das wagt, dann wird man merken, dass man selber sagen kann, ich habe keinen Mangel gehabt. Er hat mich immer geführt und geleitet. Und wenn ich keinen Ausweg mehr fand, da hat er doch einen gefunden. Denn er führet mich auf rechter Straße. Lieben, diese Aussage dürfen wir auf die Vergangenheit beziehen. Wir dürfen sie auf die Gegenwart anwenden und wollen sie auch für die Zukunft sehen. Das Vertrauen, dass er, der gute Hirte, der mein Leben in seinen Schutz genommen hat, der mich angenommen hat, dessen Eigentum ich sein darf, dass dieser gute Hirte mich führt auf rechter Straße. David hatte diese Erinnerung durch Verfolgung und Not, aber er bleibt dabei. Wir kennen auch das schöne Lied, sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Lieben, natürlich sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Und seine Wege sind oft anders als unsere Wege. Und manchmal fällt es schwer, Ja zu sagen. Ich habe als junger Student bei einer Witwe gewohnt. Und da habe ich gelernt, was es bedeutet, Ja zu sagen. Sie hatte die betenden Hände von Dürer auf ihrem Nachttisch. Ich will nur ganz kurz sagen, wie der Herr diese Witwe geführt hat. Ihr Mann war im Ersten Weltkrieg beinamputiert, so dass sie ihr ganze Ehezeit eigentlich immer einen Mann hatte, den sie sehr versorgen musste. Und das hat sie in einer wirklichen liebenden Hingabe getan. Sie hat alles getan, um ihrem Mann das Leben leichter zu machen. Und die hatten sich sehr geliebt, hatten eine gute Ehe. Sie hatten 3 Söhne. Der Herr hat den Mann heimgenommen. Von den 3 Söhnen sind 2 in Stalingrad geblieben. Und der Jüngste, der war gerade so alt wie ich, der war auch bei der Fliegerei. Und er kam zurück und wurde jetzt krank. Er war verheiratet und starb. Und das kleine Engelchen, was die Oma hatte, hat der Herr auch weggenommen. Ich habe sie also am Morgen gesehen, wie sie bleich war, mit verweinten Augen. Aber das eine hat sie immer gesagt, Erwin, sie hat mich wie einen Sohn behandelt. Ich kam als Student dorthin, der Herr hat gesagt, es hat mir der Herr wenigstens einen Sohn gegeben. Und als ich dann meine jetzige Frau Irmel geheiratet habe und sie mitgebracht habe, hat sie gesagt, der Herr ist gnädig, es hat er mir auch noch eine Tochter geschenkt. So liebevoll. Ja, Vater, hat sie gesagt, ich will nicht klagen Und wenn ich weine, dann tue ich es nur, um mich innerlich wieder zu beruhigen. Ich will sagen, du machst keine Fehler. Sie ist 54 dann an Krebs heimgegangen. Sie ist mit Freuden hinübergegangen. Und ich bin überzeugt, dass der Herr ihr eine Krone bereitet hat. Sie wusste, was am Ende des Psalms steht. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn auf immer da. In all diesen Schicksalsschlägen kann man nicht so leicht sagen, take it easy, wie es die Amerikaner tun, nimm's nicht so schwer. Nein, das ist kein Trost. Da braucht man wirklich einen Herrn, auf den man sich verlassen kann. Und nur der Herr kann letzten Endes trösten. Deshalb schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, da Kapitel 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott alles Trostes und der Vater aller Erbarmungen, der uns tröstet, und dass wir nur aus ihm heraus und aus dem Wort heraus Trost finden, mit dem wir selber getröstet sind. Und wenn wir einen Menschen trösten wollen, dann gelingt es uns nie mit unseren menschlichen Anteilnahme. Das ist alles gut und recht gedacht. Aber ich verweise dann immer auf den, der wirklich zu trösten vermag. Er hat nämlich 24 Stunden für uns Zeit. Er ist immer da. Und wenn es noch so schwer fällt, ist in allem Leide doch Jesus meine Freude, hat der Liederdichter gesungen. Da kann man sagen, ist Unnüchternheit, ist Schwärmerei. Nein, das war keine Unnüchternheit und das war keine Schwärmerei, das ist Glauben. Glauben manchmal gegen jedes Empfinden und jede Gegenerfahrung. Zu glauben, dass Gott treu ist und uns hilft. Er nimmt uns bei seiner rechten Hand, er führet uns auf rechter Bahn. Da gibt es doch dieses schöne Lied, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Ich wundere mich eigentlich, dass das nicht in diesem Liederbuch drin steht. Das sind so viele schöne Lieder, aber ausgerechnet das von der Henrich von Rädern steht nicht drin. Dieses Lied, weiß ich auch den Weg auch nicht, du kennst ihn wohl. Das macht das Herz still und friedevoll. Das hat eine Bekannte, die Marion Groth, 1919 bei dem baltischen Aufstand von den Kommunisten, wurde sie hingerichtet als Deutsche. Und da hat sie im Gefängnis vor allen anderen Gefängnisinsassen vor ihrer Hinrichtung gesungen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht das Herz still und friedevoll. Ich bin überzeugt, dass diese Märtyrerin vielen in der Gefangenschaft einen echten Trost sein konnte, weil sie merkte, das ist keine Schwärmerei, sondern das ist Gottes Kraft, wie man angesichts der Hinrichtung das singen kann, zur Ehre Gottes des Herrn und zum Trost für die Leidenden. Er führet mich auf rechter Straße. Aber dann kommt das Schöne. Du bist bei mir. Das ist nicht nur das Schöne, sondern das Schönste. Ihr Lieben, wir dürfen im übertragenen Sinne doch sagen, was hat der Herr uns gesagt? Ich bin so dankbar, wir haben vor 52 Jahren geheiratet. Da haben wir uns gewünscht, Matthäus 28, Vers 20. Und wenn Sie einmal zu uns nach Hause kämen, können Sie sehen, wenn man reinkommt, da steht dieser Spruch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das, was auch der Psalmist erfahren hat, auf eine etwas andere Weise. Das Schönste ist, er ist bei uns. Und erstaunlicherweise schreibt er jetzt, während er immer von er gesprochen hat, vom Herrn, jetzt schreibt er plötzlich du. Jetzt wird's ganz persönlich. Und jetzt dürfen wir wissen, er lädt uns ein, wir dürfen seine Gäste sein. Er macht uns ein Festmahl. Das ist ein ganz neuer Gedanke. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Keine Mangelerscheinung. Das Öl war damals das Zeichen der Salbung. Das Öl war das, was wir auch als heutige Medizin behandeln. Voll eingeschenkter Becher. Kein Mangel. So hat es David erlebt. Angesichts seiner Flucht, angesichts seiner Not, angesichts von den vielen Dingen, die auch später immer auf ihn zugekommen sind. Kein Mangel, du schenkst voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und dann kommt der letzte Punkt. Wir dürfen auch sagen, du bringst mich heim. Wisst ihr, das ist immer das Entscheidende, ob man das Ziel erreicht. Wie viele junge Menschen brechen immer wieder auf, ins Berufsleben, ins Eheleben. Und wo sind sie dann? Viele bleiben auf der Strecke. Habe einmal bei einem Bekannten einen Spruch an der Wand gelesen. Da stand drauf, gehe nie einen Abkürzungsweg, verlasse nie den rechten Weg, verliere nie den Mut und verliere auch nie das Ziel aus den Augen. Dann fragte ich ihn und sagte, woher hast du das? Und dann sagt er, das ist gar nichts Biblisches. Das ist ein Spruch vom Alpenverein. Die warnen ihre Leute, ihr lieben Leute, es sind schon so und so viele Unglücke passiert, weil die Leute vom Weg abgewichen sind. Wisst ihr, diese Abkürzungswege. Wird ja auch heute geistlich auch oft einmal angeboten. Da heißt es, man braucht gar nicht so viel in der Bibel lesen. Man braucht auch gar nicht dieses und jenes tun. Man braucht nur in eine Versammlung hineingehen, und da sind Brüder, die legen einem die Hände auf und dann beten die darüber und dann ist man voll Heiligen Geistes. Und dann kann man sogar in Zungen reden, ein Zeichen, dass nun der Geist Gottes gewirkt hat. Abkürzungswege gibt es im Glaubensleben nicht. Und die Wege, die der Herr führt, das sind keine Schleichwege so hinten herum, sondern das ist der gerade Weg des Glaubens und des Vertrauens. Aber auf diesem Weg darf man natürlich den Mut nicht verlieren. Man darf nicht müde und träge und bequem werden. Man muss auch die uns alle anfeindende Sünde lassen. Die Umstrickung, die Sorgen und die Nöte. Können wir alles nicht mit auf den Weg nehmen. Aber vor allen Dingen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir dann Ja sagen zu Gottes Wegen, dann führt er uns hindurch. Zum Schluss noch diese wunderbare Aussage hier. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist das Ziel. Das ist die lebendige Hoffnung. Unser Bürgertum ist droben, sagt Paulus an die Philipper. Unsere Heimat ist droben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, lesen wir, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte einmal zerstört werden wird, und das wird einmal sein im Alter, dann wissen wir, dass wir ein Haus haben droben in der Herrlichkeit. Und der Jesus sagt, die Wohnungen sind bereit. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Und dann sagt der Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Sehen Sie, das ist die Hoffnung der Kinder Gottes. Das ist die Hoffnung, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland hier auf dieser Erde kennengelernt, lieben gelernt haben und ihn angenommen haben. Wisst ihr, man muss schon einmal etwas deutlich ausgedrückt per Du mit Gott sein und ein persönliches Verhältnis haben. Ich sagte einmal einer, wenn man nicht mit Gott per Du ist, dann ist man perdu. Und das heißt auf Französisch verloren. So ist der Unterschied. Wir dürfen zu Gott, dem heiligen, ewigen Gott, Du sagen. Ja, wir dürfen zu diesem heiligen, ewigen Gott sagen, Abba, geliebter Vater, unser geliebter Vater, mein geliebter Vater. Und wenn wir das im Herzen haben und diese Gewissheit eines David im Herzen hatte, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, dann werden wir heimkehren ins Vaterhaus. Glückselig sind die, die Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Mein lieber Zuhörer, hast du bei aller Freude an diesem Leben dürfen wir haben, das Heimweh nach droben schon vergessen? Wir Älteren werden das nicht so schnell vergessen, weil wir wissen, wir haben nur noch eine kurze Wegstrecke vor uns. Glückselig preist die Bibel den, der Heimweh hat nach der Heimat droben im Licht. Wisst ihr, ich habe kürzlich einmal bei einer Evangelisation gesagt, dass es früher so ein schönes Lied gab. Und das heißt, am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da gibt es nur Freud. Am anderen Ufer, da weint man nicht sehr. Am anderen Ufer, da steht unser Herr. Und da kam ein kleiner Junge und sagte, also Prediger, das, was du heute Abend gesagt hast, das stimmt nicht. Dieses Lied wird bei uns sehr viel gesungen. Und da habe ich mich gefreut, denn ich höre es in den Gemeinden an für sich nicht mehr so sehr. Auch die Chöre singen es nicht mehr so sehr. Aber es ist so. Am anderen Ufer ist es vorbei mit allen Tränen, mit allem Leid, mit aller Not. Da ist Jesus Christus unser Herr. Und deshalb wird sich das erfüllen, was geschrieben steht. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Allerdings, das eine muss von der evangelistischen Seite auch gesagt werden. Ohne eine echte Umkehr zu Jesus Christus gibt es auch keine Heimkehr. Amen.